Auf der Suche nach dem Geheimnis der Lebensenergie der Nahrung werden Sie vielleicht erstaunt feststellen, dass wir diese seit langem wissenschaftlich messen und wahrnehmen können. Wir werden Studien finden, die geradezu auf das Geheimnis hinweisen und trotzdem ignoriert werden. Vielleicht wird es neben Staunen auch ein wenig Angst auslösen, da die Beschäftigung mit Lebensenergie in der westlichen Wissenschaft bisher mit ziemlich entsetzlichen Maßnahmen geahndet wurde. Ihre Erforschung stand hierzulande die längste Zeit unter schwerer Bedrohung, während man im östlich-asiatischen Raum ganz frei darüber nachdenken konnte. Das Geheimnis der Lebenswärme der Nahrung und ihrer natürlichen Entstehungs- und Ernterhythmen ignorierte der Westen komplett. Dabei kann jeder spüren, wie wenig Wärme einem im Winter ein Obstsalat aus Zitrusfrüchten, Mangos und Papayas gibt. Es bleiben uns darüber hinaus die Hinweise des gelben Kaisers Huangdi, des chinesischen Urkaisers und mythischen Verfassers des Grundlagenwerks der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, die hierzulande noch wenig Achtung und Beachtung erfahren. So blieb das Wissen um die Lebenswärme von Nahrung über Jahrtausende unserem Kulturkreis verborgen, bis sich unsere Wissenschaft diesem Geheimnis zuwendet, die bisher noch nicht einmal zwischen dem energetischen Gehalt eines frisch gepressten und eines konservierten Flaschensaftes unterscheiden kann, wird es allerdings wohl noch dauern. Das Gute aber ist, wir können jetzt schon aus der TCM und ihrem Wissen um die Lebenswärme Nutzen ziehen, müssen es nur schaffen, diese Polarität zwischen Lebensfrische bzw. Lebensenergie auf der einen und Lebenswärme auf der anderen zu integrieren. Unsere Lebenskraft ergibt sich aus beiden Polen. Hier kommt auch der Rhythmus ins Spiel. Sein Geheimnis hat schon Rudolf Steiner 1861 bis 1925 gelüftet, mit der Erkenntnis, alles Leben sei Rhythmus. Bei uns hingegen verwechseln heute selbst weithin bekannte Lebenslehrer Rhythmus und Takt, obwohl sich diese wie Leben und Tod zueinander verhalten. Dabei haben alle lebenden Organismen Rhythmen, alle Maschinen dagegen Takt. In dem Moment, in dem unser Herzrhythmus zu einem Takt wird, wechseln wir vom Leben zum Tod. Die Herzratenvariabilität nach David Servan-Schreiber, 1961 bis 2011, belegt das heute auch wissenschaftlich nachvollziehbar. Kurz gesagt geht es dabei um eine ständige Variationsbreite des Herzschlages. Sobald er etwas völlig Gleichförmiges bekommt, ist Gefahr im Verzug. Oder wenn wir etwa den Rhythmen des Jahres wieder Raum in unserem Leben geben und uns auch bei der Ernährung danach richten, indem wir nur saisonal geerntete Früchte und Gemüse verzehren, laden wir gleichsam das Leben zu uns ein. Wir brauchen, Gesetz der Polarität, nicht nur in der Musik beides, Rhythmus und Takt oder Leben und Ordnung. Obendrein ist es durch die rasanten Fortschritte in der industriellen Viehzucht und der Manipulation des Erbgutes bei Pflanzen höchste Zeit, das Geheimnis des Genalters zu entdecken. Unser Organismus kann mit diesen Entwicklungen nicht mithalten. Wir sind genetisch und damit körperlich uralte Wesen, und vieles, was sich im Laufe der Jahrzehnte fast unmerklich entwickelt hat, war hilfreich zu seiner Zeit, ist aber langfristig schädlich. So hat die Entwicklung von Hochleistungskühen und die weltweite Verbreitung von Milch und Milchprodukten natürlich den Hunger gelindert, ebenso wie die Entwicklung des Kunstdüngers durch Justus von Liebig 1803 bis 1873 für bessere Ernteerträge sorgte oder die Züchtung des modernen Hochleistungsweizens, die seinem Entdecker Norman Ernest Borlaug im Jahr 1970 den Nobelpreis einbrachte. Heute aber schadet uns allen die Milch von Hochleistungskühen, die kaum noch etwas mit der gemein hat, die unseren Vorfahren in der Jungsteinzeit zur Verfügung stand. Denn die Milch aus der Tüte, die viele heute noch trinken, ist homogenisiert und stammt nicht von einer einzigen Milchkuh, sondern wurde aus der von Tausenden von Kühen zusammengeschüttet. Auch der moderne Weizen ist nicht mehr mit dem ursprünglichen Einkorn zu vergleichen, das noch vor 100 Jahren verzehrt wurde. Dieses hatte als ein Weizenvorfahren noch 14 Chromosomen. Der Emmer, der das Einkorn aufbessern sollte, brachte schon 28 mit. Und der heutige Weizen hat 42 Chromosomen. Das Brot, das wir heute essen, darf mit über 1000 Stoffen versetzt werden, darunter solchen, die das Reinigen der Backmaschinen erleichtern. Mit dem Brot der frühen Jahre hat es kaum noch etwas gemein.